SWR 2 Wissen.
Ich darf mein Handy, wenn ich alleine gehe, weil ich das dann auch brauche.
Ich krieg ein Handy, wenn ich 12 bin.
Ich darf das iPad immer mit benutzen.
Ich weiß schon, wie man Sachen ausmalen kann und speichern mit der Datei und so.
Erziehung heute, Teil 5. Wie wird mein Kind medienkompetent? Eine Sendung von Silvia Plahl.
Ich habe ein eigenes Tablet und da spiele ich drauf. Manchmal mal Lernspiele, damit ich besser Englisch verstehe oder andere Sachen. Ich frage einfach, ob ich es darf. Wenn schöne Tage ist, darf ich nicht und wenn ich Quatsch gemacht habe.
Die Kinder einer dritten Schulklasse in Berlin. Sie sind 7, 8 und 9 Jahre alt und überlegen, ob sie oft ans Handy oder Tablet oder an den PC gehen dürfen oder nicht.
Nein, ich spiele eher draußen Fußball oder so. Und am Wochenende darf ich PlayStation spielen. Wenn wir eine Ausnahme machen, darf ich auch richtige Spiele spielen, wie Rennspiele.
Die Grundschülerinnen und Schüler denken auch darüber nach, was sie gern über Computer wissen und bald können wollen.
Was man da drin alles erfahren kann. Und ich will auch endlich mal die Tastatur auswendig lernen.
Ich möchte gerne wissen, wie man sich zum Beispiel Bilder anguckt oder wie man ins Internet geht. Ja, auch wie man an- und ausmacht.
Und wenn da so ein Virus ist, wie lange das geht oder wie man den dann wegkriegt, damit man wieder richtig mit dem Computer umgehen kann.
Online recherchieren, spielen und Grafiken gestalten. Kommunizieren und programmieren. Zu limitierten Zeiten. Nur bei schlechtem Wetter. Immer wieder neu ausgehandelt, mit Regeln, Verboten und Ausnahmen belegt. So sieht das Medienlernen heute von Kindern aus. Der Philosoph Christoph Quarch, selbst Vater, spricht von einer Sisyphus-Aufgabe.
Ich eier da auch rum, ja. Wir operieren fortwährend am offenen Herzen und müssen ständig gucken, wie kommen wir mit dieser Digitalisierung des Lebens und der Welt unserer Kinder zurecht. Und von daher gibt es eben, glaube ich, auch keine wirklich fertigen Rezepte.
Stattdessen ist sehr vieles offen bei der Frage, wie man Kinder am besten medial erzieht. Der Züricher Kinderarzt und Kindheitsforscher Remo Largo ist Jahrgang 1943 und mehrfacher Großvater. Er schreibt im Vorwort seines 2017 aktualisierten Standardbuchs Babyjahre, die Welt der Eltern und Kinder habe sich durch neue Lebensumstände und durch die Digitalisierung nachhaltig verändert. Gleich geblieben sei jedoch der Entwicklungsverlauf und das Wachsen eines Kindes, seine Bedürfnisse nach Nähe und Geborgenheit und sein innerer Drang, sich Erfahrungen zu suchen, die es selbstbestimmt machen kann. Largo ist davon überzeugt, Eltern sollten sich weiterhin daran orientieren, ihrem Kind genau dieses eigene, selbstbestimmte Lernen zu ermöglichen.
Das ist, finde ich, eine sehr erfüllende, aber auch anspruchsvolle Aufgabe der Eltern, dieses Umfeld bereitzustellen, damit das Kind sich die entsprechenden Erfahrungen holen kann.
Die Kinder verantwortungsvoll bei ihren Medienerfahrungen zu begleiten, das ist für Eltern ein besonders großer Spagat. Ein Vater sieht die Chancen.
Mit den modernen Sachen einfach umgehen können. Dass man PowerPoint-Präsentationen machen kann auf Smartboards, die zeigen kann, dass die Kinder auch mehr Spaß haben, was sie auch nachher benutzen können, auch im Job.
Eine Mutter thematisiert die Gefahren.
Man kann ja unendlich viele nützliche Sachen mit den Computern machen, aber wir müssen dran arbeiten. Ich möchte auch, dass sie auch lernen, ohne Computer auch Sachen zu machen, also einfach zu spielen, zu malen, zu lesen, zu reden. Einfach nur da zu sitzen, nicht zu machen.
Mütter und Väter lernen viele medialen Dinge selbst erst neu, erliegen dem großen Angebot und der Vielfalt, haben den Anspruch oder auch den Druck, mitzuhalten, sorgen sich über die Auswirkungen auf das Gehirn, müssen kenntnisreich und souverän genug sein, um sich bewusst gegen etwas zu entscheiden. Eltern erleben selbst den Reiz und die Faszination der technischen Spielereien und des Vernetztseins mit der Welt. Da scheint es fast unmöglich, den Kindern eine klare Richtschnur und gleichzeitig ausreichend Freiheiten zu geben. Vielleicht aber hilft gerade dann eine Besinnung auf die ganz grundsätzliche erzieherische Haltung, gemeinsam den Familienalltag zu leben. Remo Largo plädiert dafür.
Was das Kind braucht, ist das Vorbild reicht. Weil einerseits die Kinder ganz genau wissen, was sie wollen und wie sie sich entwickeln wollen, das ist das eine. Aber was extrem wichtig ist, das ist die Erfahrung, die sie dabei machen. Und was wir ja letztlich wollen, ist ein Erwachsener, der ein gutes Selbstwertgefühl hat und eine gute Selbstwirksamkeit.
Das ist so verletzlich.
Wollen wir das weg? Ja,
ich gehe halt vor.
Hast du schon Blackout?
Die Kinder auch medial auf ihre Weise wachsen und reifen lassen und ihnen dabei Hilfestellung geben und ein Vorbild sein. Was ist dabei das richtige Maß? Wie, wann, wie oft und wie lange sollen Kinder Medien nutzen? Was gewinnen sie dadurch? Was schadet ihnen eher? Wie reagieren sie körperlich? Wie beeinflusst es ihr soziales Miteinander? Das alles sind Themen, die Eltern wie Kinder gleichermaßen etwas angehen. Denn die technischen Geräte sind in ihren Familienalltag eingedrungen.
Der Laptop steht auf dem Tisch, das Handy liegt auf dem Tisch, das Telefon liegt auf dem Tisch. Man hat ja viele so eine elektronischen Geräte, mit denen man in die Welt schaut.
No?
Hast du dein Bild schon fertig? Im Hintergrund ist er auch schon.
Eine vierköpfige Familie kurz vor dem Abendessen. Die Eltern sind beide selbstständig berufstätig. Der Vater beantwortet am Esstisch die letzten E-Mails. Die Mutter kocht noch etwas Gemüse. Das Abendessen ist für alle eine elektronikfreie Zeit. Zuvor dürfen die Mädchen Ainua und Oyana aber noch zeigen, was sie gerade gerne an den Geräten machen. Oyana, 7 Jahre alt, holt das Tablet und bittet den Vater um den Zugang.
Kannst du den Code eingeben?
So, also was möchtest du spielen?
Dieses Rechenspiel.
Okay, das Rechenspiel. Das ist...
Hallo Zahlenforscher.
Mensch.
Entdecke mit mir das affenstarke 1x1.
Was möchtest du gerne machen? Hast du dir was ausgesucht?
Das hier.
Geometrie ist
los. Geometrie.
Okay.
Juhu, es regnet wieder Kisten.
Hier.
Oyana erklärt, bei diesem Spiel müsse sie jetzt Kisten zählen. Sie stehen neben, auf und hintereinander und man kann nicht alle sehen.
Da rechne ich auch und das kleine 1x1 mag ich auch machen. Also ich mag das sehr.
Die ältere Schwester Ainua ist 10. Sie führt Zovi vor, einen kleinen Roboter.
Also man kann vom Handy aus auf den Computer gehen und dann kann man den programmieren. Und dann, wenn man zum Beispiel auf diesen Pfeil drückt, bewegt er sich nach vorne oder hier so zur Seite.
Ainua wollte wissen, wie das alles zusammenhängt und vor sich geht. Also sie selbst wollte das gern.
Und auch von meinem Vater aus sollte. Hier macht er dann so eine Art Kreis, also mit dem einen Fuß dann immer in der Mitte.
Die Mutter findet, die Mädchen lernen sehr schnell, mit den Medien umzugehen. Sie müssten aber außerdem lernen, ihre Zeit einzuteilen.
Und auch im Winter gehe ich manchmal raus mit meiner Schwester und lege mich dort in den Schnee.
Das richtige Verhältnis zwischen analog und digital. Sind ihre Kinder im Vorschulalter, folgen Eltern meist der kindlichen Neugier und ergänzen den Forschergeist vielleicht medial, drehen auf der Wiese ein kleines Schneckenvideo und schauen sich mit dem Nachwuchs auf dem Schoß am Computer an, wie sich die Larve eines Marienkäfers entpuppt. Haben die Kinder die digitale Welt dann für sich entdeckt? Befürchten Eltern oft, dass ihnen das Medienthema aus der Hand gleitet. Sie sehen, wie ihre Kinder in die Welt der Apps und Online-Videos hineinwachsen, wie sie Spaß am Virtuellen haben und sich darin auch schnell verlieren. Kinder können kaum einschätzen, wie viel Zeit vergangen ist, während sie ambitioniert an einem Display bunte Klötze von A nach B verschieben. Viele Familien suchen daher nach Tipps und Verhaltensregeln und das Thema beherrscht die Elternabende in Kindergärten und Schulen. Die Grundschullehrerin Caroline Frei.
Ich denke schon, dass die Eltern natürlich den Hut aufhaben und dass sie beobachten sollen, wie ist denn die Mediennutzung, dass man sich die Sachen auch mal anschaut, die die Kinder da tun. Was spielen sie da, was schauen sie da? Und da muss ich als Eltern Zeit investieren und muss mich kümmern.
Caroline Frei erinnert dann einerseits immer daran, wie wichtig es ist, den Kindern auch die analoge Welt anzubieten, damit sie auf einem Baumstamm balancieren können oder rückwärts gehen. und auf dem Schulhof das Herbstlaub durch die Gegend werfen, statt auf die Geräte zu starren. Die Lehrerin findet aber andererseits auch, dass Medien im Unterricht noch viel stärker vorkommen sollten.
Hier kann ich zeigen, wo man das Internet noch benutzen kann. Man kann ganz viel Wissen finden, man kann Quellen vergleichen, man kann auch es zum Lernen nutzen, Vokabeln abfragen. Es gibt auch tolle Lern-Apps, die Stoff noch mal anders vermitteln, als da zu sitzen und das Einmaleins aufzuschreiben.
Kinder sollen in die reale wie in die virtuelle Welt hineinwachsen, sagt die Pädagogin. Spätestens ab diesem Punkt gehen die Meinungen und Positionen dann weit auseinander. Unter Eltern wie unter Fachleuten. Das Nutzen digitaler Medien sei eine neue Kulturtechnik, argumentieren die einen. Die Kinder profitieren. Das Lernen werde vielseitiger, interessanter, effektiver. Der Aktionsrat Bildung, ein Gremium mit renommierten Bildungsforschern, warnt sogar, man müsse Schülerinnen und Schüler vor einem digitalen Analphabetismus bewahren. Vor allem die Schwächeren würden sonst zusätzlich ausgegrenzt und abgehängt. Der Neurowissenschaftler Professor Manfred Spitzer hingegen geht davon aus, dass Heranwachsende an den Geräten eine digitale Demenz entwickeln. Und Psychotherapeuten geben zu bedenken, sie sehen in ihren Praxen zu viele Kinder mit zu viel Medienkonsum. Mit Konzentrationsschwächen, Hyperaktivität, Fettleibigkeit oder Sprachentwicklungsstörungen als Folge. Quer durch alle Schichten. Solche Gegenüberstellungen sind beliebig fortsetzbar.
Wir sind alle Suchende. Wir müssen alle versuchen herauszufinden, wie wollen wir damit umgehen.
Thomas Feibel. Er hat in Berlin ein Büro für Kindermedien gegründet und gerade das Buch »Jetzt packt doch mal das Handy weg« veröffentlicht. Ein Hauptspruch von Eltern. Ihr größter Wunsch. Feibel sagt, es gehe aber eigentlich um viel mehr.
Ich glaube, die Haupterziehungsaufgabe besteht darin, eine Haltung zu zeigen. Und um eine Haltung zu zeigen, muss man sich auskennen. Aber dieses technische Know-how, dieses Gesamtbild, dieses Einordnen von Dingen, das ist die Hauptaufgabe.
Eltern kommen nicht umhin, selbst mitzumachen. Sich die virtuellen Gärten und selbstgebauten Fantasiestädte ihrer Kinder anzusehen oder an der PlayStation ein Rennen mitzuspielen. Tom und sein Vater suchen sich mit Hilfe einer Fußball-App Spielergebnisse und Mannschaftsinformationen heraus.
Mach mal Toter.
Mach mal was? Der spricht ja gar nicht. Der geht nicht zu.
Dass er damit umgehen kann.
Na, dann muss ich dir ja mal helfen.
Da musst du mir noch helfen, genau. Der ist seine Medienkompetenz höher als meine, in der Tat.
Tom ist 12 und besitzt ein Smartphone. Wie fast alle Kinder in seinem Alter. Knapp 2/3 der 12-Jährigen verfügten außerdem über eine Flatrate, so die aktuelle Jugend-Information-Multimedia-Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest. Das bedeutet, die Mädchen und Jungen können jederzeit online sein. Smartphones sind seit exakt 10 Jahren auf dem Markt. Und Eltern haben nicht selten das Gefühl, ihre Kinder mit diesem Gerät endgültig in die virtuelle Welt verabschiedet zu haben. Tom sagt,
eigentlich gucke ich nur Videos und Spiele. Ein Spiel momentan und schreibe mit meinen Freunden.
In der Schule ist das Handy nicht erlaubt bei Tom. Anders am Nachmittag zu Hause.
Wenn ich viele Hausaufgaben aufhab, dann mache ich die meistens zuerst. Aber wenn ich nur so eine aufhab, dann gehe ich erstmal mein Handy ein bisschen Videos gucken und chatten und sowas. Also gegenseitig schreiben. Und ja, manchmal schreibt man halt nur so sinnlose Sachen. Oder man fragt, ob man sich verabreden kann. Das ist dann auch ein bisschen Ablenkung von allen anderen.
Einmal die Woche ist Schlagzeugunterricht, 3-mal die Woche Fußballtraining. Da nimmt Tom das Handy nicht mit. Davor und danach aber spielt er daran sein Lieblingsspiel, gern auch mit den Freunden. Alle paar Monate wechseln sie ihr Spiel. Tom zeigt es kurz.
Also es sind Ballons eigentlich nur, die so kommen, die man immer zerstören muss, so verschiedene Arten. Das ist eigentlich ein bisschen dumm, das Spiel, aber es macht Spaß. Es dauert manchmal auch so 20 Minuten, kommt drauf an, wie lange man durchhält und wie lange die anderen durchhalten auch.
Tom schätzt, dass er jeden Tag ein paar Stunden online ist, aber nicht am Stück. Er kennt aber auch andere, die überhaupt nicht mehr offline gehen. 2 Stunden täglich im Netz seien für 12-Jährige normal, so ein Richtwert der Medieninitiative Schau hin, des Bundesfamilienministeriums. Kinder bis 5 Jahre sollten nicht täglich digitale Spiele spielen und nicht länger als eine halbe Stunde am Tag vor einem Bildschirm verbringen. 6-Jährige können mit 1 Stunde online pro Tag einsteigen. Und ab etwa 10 Jahren könnten Kinder sich auch zunehmend selbstständig ihre Medienzeit einteilen. Für Fernsehen, Spiele oder Internet. So viel zum zeitlichen Rahmen. Der Philosoph Christoph Quarch hält es aus, dass auch seine Kinder dann Dinge am Computer tun, die er eher für nutzlos hält.
So ein virtuelles Autorennen, wo halt sein Fahrzeug dann irgendwie über die Wüstenpiste steuern muss, okay.
Gefährlich findet Quarch allerdings Ballerspiele. Spiele, die Menschen in Formate pressen oder eine bestimmte Spieldynamik. Ein Spiel etwa, das immer weitergeht und quasi strukturlos kaum Unterbrechungen zulässt, kann süchtig machen.
Spielsucht, wenn sie entsteht, entsteht sie dort, wo Spiele kein Ende haben, wo sie quasi wie ein Strudel die Spieler in sich hineinziehen, weil sie gar nicht mehr die Möglichkeit haben, aus dem Spielgeschehen auszusteigen. Und deswegen warne ich ausdrücklich vor allen Formen von Spielen, die den Spielern keine Verschnaufpause gönnen.
Tom spielt zu Hause auch gern mit dem Hund. Seine Eltern sagen, sie wüssten immer, was ihr Sohn am Handy oder Laptop macht. Er sei pflichtbewusst und sie vertrauen ihm.
Dass die Mitschüler Spiele spielen, die dann ab 18 erlaubt sind, da war er selber überrascht, dass sie sowas dürfen.
Er selber macht es nicht.
Wir haben das Gefühl, das funktioniert.
Wenn er sich immer stundenlang zurückziehen würde in sein Zimmer und irgendwie ein Laptop zuklappen würde, wenn ich ihn frage, was guckst du da gerade? Das ist nie der Fall.
Manchmal ist es schwierig zu motivieren, irgendwas zu unternehmen, aber letztendlich lässt er sich überreden.
Für Tom und seine ältere Schwester seien keine Medienverbote nötig, erzählen die Eltern. Die Kinder halten sich daran, dass Essens- und Schlafenszeiten gerätefrei sind und wenn sie etwas Neues ausprobieren möchten, fragen sie danach. Thomas Feibel kennt da auch ganz andere Familiengeschichten. Er trifft oft auf sehr verunsicherte Eltern und beginnt dann immer wieder von vorn. Denn es gibt keine neuen Rezepte.
Aber nein, das sind die ganz alten Rezepte. Ihr redet mit euren Kindern, stellt Regeln auf, kümmert euch um die Einhaltung der Regeln. Mit den Kindern auf Augenhöhe reden, nicht von oben nach unten.
Als nächstes rät Feibel den Eltern dann, gemeinsam mit ihren Kindern zu überlegen, wie sie es in ihrer Familie mit den Medien halten wollen. Denn nicht wenige Kinder sind auch von ihren Eltern genervt, weil diese das Smartphone nicht aus der Hand legen.
Sich selber zu beobachten, wie man selber mit diesen Geräten umgeht. Und da bin ich auch keine Ausnahme. Das ist wahnsinnig schwierig.
Und wenn Eltern dann noch immer nichts einfällt, gibt Feibel zum Beispiel den Tipp.
Wenn man nach Hause kommt, legt man sein Smartphone in so eine Art Körbchen, wäscht sich erstmal die Hände, erledigt alles, was man machen muss, Essen, Hausaufgaben, was weiß ich. Und danach holt man sich das. Dasselbe gilt für Erwachsene.
Ich will nur die Fotos angucken.
In der Familie von Ainua und Ojana kommen die Geräte wie immer unter der Treppe an die Ladestation.
Ich habe nur zu Hause Internet und meistens soll ich da auch nicht drangehen.
Ainua hat heute eine Entscheidung getroffen. Sie hat sich aus einigen WhatsApp-Gruppen abgemeldet. Den kostenlosen Nachrichtendienst des Facebook-Konzerns für Text, Bild, Video, Audio und Telefonate nutzen Kinder wie Erwachsene. Laut Anbieter sind es weltweit bereits 1 Milliarde Menschen. Schulkinder bilden mit WhatsApp meist Klassenchats, wie in Ainuas 5. Klasse.
Wenn jemand eine Hausaufgabe nicht hat oder etwas nicht verstanden hat oder wann die Arbeiten sind und so, und dann gab es 2, da haben die so andere Sachen reingeschrieben und dann hat es halt jede 5 Sekunden so bzzz gemacht, weil eine Nachricht angekommen ist.
Na, das lag wohl eher an den anderen kleinen Gruppen, die ihr gegründet habt, wendet die Mutter ein.
Ja, aber aus denen bin ich ja heute rausgegangen, weil davor wusste ich nicht, wie man sich löscht. Also da wird normalerweise einmal so geschrieben, hi, und dann schreiben alle hi, 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 und mehr dann auch nichts. Und normalerweise gehe ich dann auf diese Gruppe und stelle das dann auf stumm. Weil dann guckt man immer einmal drüber, dann ist es eh immer nur Hi oder so ein Smiley.
Da sehe ich eher so die Gefahr, dass viele Medien so einen Sog haben, dass die auch viel Zeit beanspruchen und gar nicht mehr die Information zwischen den Individuen im Vordergrund steht.
Der Vater sagt, man müsse wohl aushalten, dass sich die jungen Generationen durch ihre Mediengewohnheiten erst durcharbeiten. Seine Töchter sollten aber unbedingt lernen, davon nicht absorbiert zu werden und mit dem Reiz von Handy, Tablet und Co. umzugehen, wie mit der Schublade voller Süßigkeiten. Dann gilt online wie offline, Kompetenzen müssen reifen. Remo Largo.
Natürlich gibt es dann gewisse Verhalten, wo das Kind selber getrieben ist von einem Interesse. Dann gibt es einen Konflikt zwischen dem Entdecken, Erfahrung machen des Kindes einerseits und gehorsam sein. Also es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, je mehr man in die Beziehung steckt, desto besser gehorcht das Kind.
Ainoa lächelt ein wenig darüber, dass ihre Eltern sich manchmal nicht einigen können, ob sie jetzt etwas mit dem Handy machen darf oder nicht. Die Mutter ist streng. Der Vater selbst fiel an den Geräten. Er sagt, er liebe es nun mal, ganz aktuell informiert zu sein. Die 10-jährige Tochter hat gelernt, auch mit solchen Doppelbotschaften umzugehen.
Manchmal passiert es halt, dass man dann zum Beispiel entweder anfängt und danach am Ende sagen beide, weil sie sich geeinigt haben, ja, hör auf und dann hört man auf. Oder dann fängt man einfach gar nicht an.
Thomas Feibel stellt fest, viele Eltern hätten medial selbst noch keine Balance gefunden, sind oft gestresst, gehetzt und gereizt und kommen etwa mit der ständigen Erreichbarkeit nicht gut zurecht. Das erkläre die große Unsicherheit. Der Medienberater empfiehlt etwas mehr kindliche Perspektive. Das Reale und das Digitale stehen bei Kindern oft schon gleichberechtigt nebeneinander. Sie kommunizieren und pflegen ihre Freundschaften auf beiden Ebenen. Und sie können beides meist ganz gut auseinanderhalten. Eltern sind diejenigen, die man manchmal regelrecht stoppen muss. Gerade hat das Deutsche Kinderhilfswerk in einem dringenden Appell darauf hingewiesen, dass die Persönlichkeitsrechte von Kindern massiv verletzt werden, wenn ihre Mütter und Väter Fotos von ihnen in sozialen Netzwerken posten, sprich veröffentlichen. Sie machen dies zuhauf, ohne die Kinder zu fragen. Caroline Frey bat daher auch schon eine Polizistin zum Elternabend, um aufzuklären über elterliche Sorgfaltspflichten und Straftatbestände. Denn die Grundschullehrerin hatte die ganze Problempalette in ihren Klassen gehört und teils auch gesehen.
Ich habe das Kind beim Geburtstag gefilmt in einer blöden Situation und in den Klassenchat gestellt, dass Kinder im Klassenchat verspottet worden sind, beleidigt worden sind, diese Kettenbriefe, einen Pornolink rumgeschickt. Das ist ja auch alles nicht weit weg. Mit 12 Jahren, da geht es los und das muss man thematisieren. Und wenn das zu Hause eben nicht stattfindet, dann muss es die Schule machen.
Eltern hätten oft vergessen, dass sie verantwortlich sind und bleiben, wenn sie ihren Kindern erlauben, zum Beispiel WhatsApp zu nutzen. Verantwortlich dafür, was der Nachwuchs verbreitet. Der Didaktikprofessor Ulrich Kortenkamp meint, Eltern könne man als Strategie vermitteln.
Nicht einfach ablehnen, verbieten, sondern Interesse zeigen und unterstützen, wenn es Probleme gibt. Wenn die Kinder klein sind, ist es erstmal wichtig, ihnen zu zeigen, es gibt sinnvolle Möglichkeiten, Medien zu nutzen. Und man muss ihnen das Gefühl geben, dass sie, wenn sie vielleicht Angst haben, dass sie dann jemanden haben, mit dem sie reden können, der ihnen da auch raushilft.
Und genauso sollten die angehenden Lehrkräfte sich dafür interessieren, wie die Kinder medial kommunizieren. Auch sie müssen diese Welt kennen, sagt Kortenkamp.
Das ist, was sie für ihre Schüler hinkriegen müssen mit Snapchat oder wie auch immer das digitale Medium heißt, was in 20 Jahren dann in der Schule sein wird.
Auch andere Medienprofis bemühen sich, Eltern unter die Arme zu greifen bei der medialen Begleitung ihrer Kinder. Der Hamburger Unternehmer Andreas Ollmann hat in verschiedenen Städten die sogenannte Hackerschool initiiert, in der Kinder ab 10 oder 11 Jahren die Wirkweise ihrer Geräte kennenlernen und etwa selbst ein Computerspiel programmieren. Manche der Kurse sind extra gesponsert oder sogar kostenlos, sodass auch Kinder aus finanziell schwächeren Familien teilhaben können.
Ich habe meinen Kindern immer gesagt, also du musst dir bewusst sein, dass du es veröffentlichst und du musst dich fragen, ob du das auch sagen, zeigen, machen würdest, wenn 150 Leute vor dir stehen würden. Würde ich dann auch dieses Bild hochhalten? Würde ich dann auch das sagen, was ich gerade sage? Und ich glaube, was wichtig ist, ist für Kinder, zu erkennen, was wahr und was falsch ist in diesen Medien. So Dinge wie, sehe ich eine bestimmte Information nur einmal oder taucht die von mehreren verschiedenen Quellen auf? Was postet die Quelle sonst noch so für Informationen?
Eine sehr anspruchsvolle Aufgabe pflichtet die Kommunikationswissenschaftlerin Rebecca Renatus bei. Aber auch sie möchte, dass Kindern möglichst klar ist, was sie da im Netz gerade tun und dass sie dieses Achtsamsein üben.
Wenn Meinungen über andere Personen im Peer-Umfeld veröffentlicht werden, kann man natürlich schon mit dem Kind zum Beispiel als Elternteil darüber diskutieren, wer hat das denn geschrieben? Weißt du gegebenenfalls, was da vorher passiert ist? Aus welchem Grund das geschrieben werden könnte? Also, dass man sich einfach Fragen dazu stellt. Und wenn man das von Anfang an schult, denke ich, ist es einfacher, diese Kritikfähigkeit auch in den Köpfen zu verankern.
Eine Kritikfähigkeit, die auch Eltern brauchen, die ihnen selbst gut tut und ihnen bei der medialen Erziehung hilft. So wie sie auch immer wieder ihre Kinder fragen können und gemeinsam mit ihnen überlegen, was sie denn in ihren Augen mediensicher macht. Viele Eltern müssen informiert und aufgeklärt werden und erfahren, dass sie zuständig sind für die Medienwelt ihrer Töchter und Söhne. Lehrkräfte sollten mit und vorausdenken, manchmal bremsen und vor allem die Schwächeren mit einbinden. Es muss nach wie vor alles geben. Smartphone und Fernseher, Bücher und Brettspiele. Gamen, Zocken, Daddeln und Gummitwist. Manchen Eltern hilft die Vorstellung, zu ihren Kindern in ihrer Medienwelt neue Brücken zu bauen. Ein Grundwert von Erziehung. Der dänische Familientherapeut Jesper Juhl hat dazu einmal gesagt:
Was erzieht, ist, was zwischen die Zeilen passiert. Also Erziehung ist eine Konsequenz von das Zusammenleben in der ganzen Familie. Wie leben wir zusammen? Wie reden wir miteinander? Was machen wir mit unseren Konflikten?
Jesper Juhl wirbt für gegenseitigen Respekt und eine Gleichwürdigkeit zwischen den Generationen. Das entbinde Eltern allerdings nicht von ihrer Vorbildrolle und ihrer Verantwortung. Übertragen auf die Medienkompetenz meint eine Mutter in einer Runde, wenn sie beim Essen einen Anruf bekommt und ihr Handy zückt, protestieren ihre Kinder.
Am Essenstisch gibt es kein Handy mehr. Und da haben sie eigentlich recht, weil das ist unsere Absprache. Wenn es jetzt aber ganz wichtig ist und ich muss ans Handy gehen, das ist schon blöd, ne? Aber eigentlich gibt es da nur die verabredete Ausnahme. Und ich glaube, das ist dann schon irgendwie gleichwürdig, ne? Dass wir alle diese Regel einhalten. Aber ich glaube, das Oberkommando habe ich.
Und wie bekommt man das Kind nun vom Smartphone weg? Tom findet diese Frage amüsant und muss nicht lange überlegen.
Wenn ich Hunger habe, mit Essen geht es. Wenn das Kind irgendein Hobby hat, dann halt das Handy immer hier lassen. Fußball spielen, Freund treffen.